Ein weiterer Tropfen löste sich von den rostroten, teils brüchigen Backstein. Kondenswasser, wie es sich an solchen Orten nun mal bildete. Der Tropfen fiel herab und zersprang beim Aufprall auf den weißen Helm in unzählige kleine Partikel. Dirk Meier nahm keine Notiz davon. Den Blick auf die in Plastik eingeschweißte Karte gerichtet, schritt er voran, sah kurz auf. Der Strahl seiner Helmlampe zerteilte die matte Dunkelheit. Es war nebelig in dem Tunnel, der Boden nass und glitschig. Hinter ihm ging sein Kollege Jens Radke. Er war etwas jünger, kam frisch von der Fachhochschule, wo er Versorgungstechnik studiert hatte. Meier dagegen gehörte zur alten Schule, wie man so schön sagte. Den Beruf von der Pike auf gelernt, zweiter Bildungsweg, Abendschule. Es gab in dieser Stadt kaum jemanden, der die Unterwelt so gut kannte wie er. Die Karte in seiner Hand versicherte ihm, wo sie waren und vor allem, was sich genau über ihnen befand.
»Es gibt doch auch noch Tunnel aus der Römerzeit, oder? Ich war noch nie in so einem«, sagte Radke.
»Da sind ja auch noch höchstens 100 Meter von übrig. Und der Tunnel dient nur noch den Touristen.«
»Unglaublich, oder? Wenn man sich das mal vorstellt. Die Römer hatten bereits eine Kanalisation. Und im Mittelalter haben sie die Scheiße auf die Straße gekippt.«
»Tja, was willst du machen?« sagte Meier in breitem Kölsch. »So ist der Jeck. Vergisst gerne mal die eine oder andere Errungenschaft.«
Meier wechselte wieder ins Hochdeutsche.
»Um 1880 herum, als die Stadt sich immer weiter ausbreitete, haben die dann mal angefangen, eine Kanalisation zu bauen.«
Meier schaute nach oben zur Decke. Der Strahl der Helmlampe tastete das halbrunde Gewölbe über ihm ab. Sie befanden sich in einem sogenannten Entlastungstunnel, der über 3 Meter Deckenhöhe hatte. Er diente dazu, bei starken Niederschlägen die Wassermassen abzuführen und in den Rhein zu leiten. Wenn dies geschah, war der Tunnel bis zur Decke mit Wasser geflutet. Jeder, der sich dann hier aufhielte, wäre verloren. Die Steine, rötlich-braun gefärbt und zum Teil mit Moos und Schimmel überwuchert, bildeten eine unebene Fläche. So oft Meier auch schon hier gewesen war, die Welt im Untergrund faszinierte ihn jedes Mal. Das Kanalsystem hatte sich im Laufe von 150 Jahren wie ein Spinnennetz unter der Stadt ausgebreitet. Meier sah wieder auf die Karte, um sich zu vergewissern, dass sie die richtige Stelle erreicht hatten. Direkt über ihnen schaufelten mehrere Bagger ein tiefes Loch für das Fundament eines neuen Bürogebäudes. Statiker hatten berechnet, dass der Bau dem Tunnel nichts anhaben konnte. Trotzdem, die Kanalisation war zu wichtig, als dass man sie allein den Bauingenieuren überlassen durfte. Hier war eine Expertenmeinung gefragt, und Meier war der Experte. Er nahm seine schwarze Maglite-Taschenlampe vom Gürtel, schaltete sie ein. Der grelle Strahl, 100-mal stärker als das Licht der Helmlampe, leuchtete in die Tiefen des Tunnels hinein und wurde von der vernebelten Luft reflektiert. Es sah alles gut aus, mit dem bloßen Auge betrachtet. Jens Radke prüfte mit einem Laserentfernungsmesser von einigen Stellen aus die Deckenhöhe. Es schien wirklich alles in Ordnung zu sein. Da rümpfte der junge Kollege die Nase.
»Riechst du das auch?«
Meier schaute ihn fragend an. Im Laufe der Jahre hatte er sich zu sehr an den modrigen Geruch, manchmal nach Fäulnis, gewöhnt. Aber der Kollege hatte recht. Es roch noch nach etwas anderem, leicht süßlich. Meier kannte auch diesen Geruch. Er leuchtete wieder mit der Taschenlampe in den Tunnel. Radke nahm ebenfalls seine Maglite vom Gürtel und richtete den Strahl in die entgegengesetzte Richtung, aus der sie gekommen waren.
»Womöglich Ratten«, dachte er laut. »Hier verwest doch so einiges, oder?«
»Verwesung«, genau danach roch es. Meier ging ein paar Schritte weiter, langsam, den Strahl in den Tunnel gerichtet. Es kam ihm vor, als versuche er mit Fernlicht durch eine Nebelwand zu schauen. Man konnte nie so genau sehen, was sich dahinter befand. Schritt für Schritt bewegte er sich vorwärts. Aber es war nichts zu erkennen, was seine besondere Aufmerksamkeit erfordert hätte. Keine Ratten, kein Unrat, nur wenig Schlamm. Meier wollte die Suche beenden, als der Strahl der Taschenlampe etwas erfasste. Auf dem Boden, etwa 20 Meter entfernt. Was war da? Meyer konnte es nicht erkennen, also ging er darauf zu. Und erstarrte.
»Was ist da?«
rief sein junger Kollege, der ihm bis jetzt nicht gefolgt war, aber nun näher kam.
»Bleib, wo du bist!«
stieß Meyer aus.
»Wieso?«
Radke hielt sich nicht an die Anweisung. Meyer hörte hinter sich, wie Füße durch eine Pfütze warteten.
»Bleib da!«
schrie Meyer laut, ohne sich umzudrehen. Die Schritte hinter ihm verstummten. Meyer starrte vor sich auf den Boden. Dort lagen die sterblichen Überreste eines Menschen. Eindeutig. Schneeweiße Haut hatte das Licht der Taschenlampe reflektiert. Aus den seltsam verschränkten Beinen traten Knochen hervor. Offene Brüche. Der Oberkörper des Toten war mit Stich- und Schnittwunden übersät, die Kleidung regelrecht zerfetzt. Kein Blut, das war längst versickert. Die Leiche lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch. Trotzdem war zu erkennen, dass es ein Mann war, mit längeren, ergrauten Haaren. Die Finger weit gespreizt, als ob sie sich an den Steinen festkrallten, die Nägel waren abgebrochen. Im Todeskampf schien er mit letzter Kraft versucht zu haben, über den Boden zu robben, vielleicht um seinem Mörder zu entkommen. Zwecklos. Der hatte ihm eine Metallstange, ein Moniereisen vom Betonbau in den Rücken gerammt und ihn damit am Boden fixiert.